die Anziehungskraft des Kreuzes ist das Thema. Und ich lese als Predigttext aus 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an und hat unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Herr, mach uns dein Handeln neu groß. Amen. Dass das Kreuz Jesu anziehend wäre, das ist natürlich wieder einmal krass ausgesprochen. Man könnte meinen, so sind die Dinge auf den Kopf gestellt. Ehrlich gesprochen ist das Kreuz Jesu natürlich überhaupt nicht anziehend. Im Gegenteil, das ist abstoßend, unheimlich und grausig. Ertragen Sie das wirklich so ohne Schwierigkeiten, auf einen sterbenden Leib zu blicken? Das ist doch eine Qual, so eine Zumutung. Und dann noch die Menschen, die um dieses Kreuz herumstehen, ist das Leiden eines sterbenden Menschen nicht schon genug? Und sie spotten und sie lachen und andere fluchen und Fromme mischen ihre Sprüche noch dazwischen, wie wenn das noch fehlen würde. Das ist doch nicht zum Aushalten, von wegen anziehend dieses Kreuz. Ich kann mir andere Dinge in dieser Welt anziehend denken, aber das Kreuz Jesu ganz bestimmt nicht. Noch die geschäftstüchtig unter dem Kreuz sitzenden Soldaten, die um den Ruck würfeln. Vielleicht werden manche um uns herum im Kreuz Jesu noch ein Mahnmal verstehen können. Und die sagen, so etwas braucht man. Das erinnert uns an diese schreckliche Welt. Das ist ja unsere tägliche Erfahrung. Wir haben auch solche Mahnmale an den KZs in Dachau. Oder wir haben die Kriegerdenkmale. Das auch nicht anziehend, aber das braucht man eben. Da wird man erinnert an das schreckliche Geschehen, das einmal war. Oder wie man irgendwo an einer gefährlichen Straßenkurve ein Kreuz aufstellt zur Erinnerung an die vielen Unfalltote. Aber dann wäre das heute ja ein trister Trauertag, den wir hier miteinander begehen. Wissen Sie es eigentlich, dass viele Generationen vor uns den Karfreitag ganz anders empfunden haben und das Kreuz Jesu auch? Nicht als trauriges Mahnmal, als Trauergedenken, sondern als ein Siegeszeichen. Weil es ein Siegeszeichen war, haben es die Menschen vor uns auf ihre Fahnen gemalt, haben es zum Emblem ausgesucht, haben es ganz oben auf die Spitze der Kirchtürme gesetzt. Und das war für sie ein Zeichen der Ermutigung, der Hoffnung. Solange das Kreuz noch steht, können wir hoffen und zuversichtlich sein. Also genau etwas völlig anderes, als wir unter diesem Karfreitag verstehen. Und da haben sie in diesem Kreuz nicht etwas Wehmütiges empfunden, sondern sie haben gesagt, darin sehen sie sogar Liebe, eine ganz große, unerschöpfliche Liebe, die ihnen entgegenkommt. Das mache sie fröhlich, das mache sie ja ganz neu, auch bis ins Gemüt hinein, in einem Lied, das wir singen, heißt, als Siegeszeichen tragen wir stets sein Kreuz empor, den feindlichen Gewalten entfällt der Mut davor. Das Kreuz, ein Siegeszeichen. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie empfinden heute am Karfreitag, wie auf Sie das wirkt, das Kreuz als Trauermal, als etwas Bedrückendes oder als etwas ganz groß Ermutigendes. Vor kurzem war eine treue Christin dabei, sich für ihr letztes Leidenslager zu rüsten. Als sie wusste im Krankenhaus, dass die Ärzte nichts mehr tun konnten, hat sie sich sofort heimfahren lassen und hat dann als erstes zu mir gesagt, jetzt helfen Sie mir mit, dass dort an die Wand gegenüber von meinem Bett ein Kreuz hinkommt. Da muss ich hinblicken. Das soll das erste am Morgen sein und das letzte am Abend, was ich sehe. Und das Kreuz macht mich so froh. Denn richtig gehört, das Kreuz macht mich so froh. Oder ein anderes Beispiel. Ludwig Hofacker schrieb einmal aus Rielingshausen, wie die Menschen sich drängen in seiner Kirche, aus der weiten Umgebung, ja aus Stuttgart strömen sie herzu. Sie wollen einander schier erdrücken um das Wort Gottes. Ich predige den Gekreuzigten, das zieht. Das wollen wir heute in der Predigt verstehen. Was ist da eigentlich los, dass es auch uns zieht? Was muss da geschehen? Es war nicht eine Erfindung späterer Menschen, sondern nur die Spur, die schon einst der große Missionar Paulus ging. Ich habe beschlossen, unter euch nichts anderes zu predigen als Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Das Erste, wo es deutlich wird, das heißt, es ist für uns geschehen. Wenn Sie dies aus dem Evangelium wegnehmen, dieses kleine Abschnittchen für uns, dann bleibt vom Karfreitag nichts weiter übrig als ein ganz trauriges, qualvolles Mahnmal. Dann sagen Sie, so schreckliche Dinge passieren in der Welt, das ist ja unheimlich. Dann würden wir heute uns hier versammeln und sagen, also das ärgert mich, dass sowas in der Welt gibt, und wir machen einen Schwur miteinander, wir kämpfen gegen die Ungerechtigkeit. Wir würden Resolutionen auslegen und sagen, wir sind hier zusammen, eine Bruderschaft, die jetzt eintreten wollen für die Entrechteten der Welt. Und wir wollen kämpfen für alle, die Unrecht leiden. Es wäre immerhin noch ein Sinn, den wir diesem Kreuz abgewinnen könnten. Wenn Sie das wegnehmen für uns, ohne dieses für uns, ist das Kreuz Jesu nur ein sinnloses Leiden, eine Qual, eine Zumutung, ein Ärgernis ohnegleichen. Und das Kreuz würde dann für so viele Sinnlosigkeiten dieser Welt stehen, für so viel ärgerliche Unrechtstaten, die tagtäglich geschehen, überall in der Welt. Und wir könnten sie dann beliebig ergänzen. Aber nun steht da für uns. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist kein sinnloses Geschehen. Dahinter steckt ein Sinn. Gott hat in dem Sterben Jesu gehandelt. Gott war aktiv dabei. Gott hat etwas getan, ohne dass damit die Schuld der Menschen einfach ausgelöscht wäre. Sondern Gott hat das Böse der Menschen benutzt und hat etwas Großes dabei gemacht. Das stimmt gar nicht, das geht heute nicht an. Das ist ein Betrug, wenn einer aus der Leidensgeschichte eine Geschichte der Unterdrückten und Bedrängten macht. Da steht doch was ganz anderes im Evangelium. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und dann steht da, Gott hat ihn, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Für uns ist das geschehen. Das ist jetzt wichtig, dass wir dies verstehen und begreifen. Dann können Sie mir natürlich sofort entgegenhalten und sagen, ja, aber die Leute interessieren sich doch gar nicht für die Sünde, ist doch gar nicht aktuell und das bewegt die Menschen nicht. Ich habe mich lange gefragt beim Vorbereiten, ob Sie überhaupt, Sie, so wie Sie heute zum Gottesdienst kommen, bedrückt und beschwert sind von ihrer Schuld, die sie von Gott trennt. Aber da muss ich Sie darauf hinweisen, dass das ein altes Verhalten des Menschen ist. Dass er die Schuld in einer großen Ergebenheit auf sich nimmt. Keiner von uns und kein Mensch wahrscheinlich auf der Welt würde Schuld leugnen. Da gibt es bei Martin Luther eine ganz interessante Passage. Da spricht er über Kain, den ersten Mörder, den Urmörder, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. Und er sagt, wenn Kain das Wort der Vergebung hören könnte, würde Kain stolz hinstehen und sagen, so etwas verachte ich. wie wenn es Vergebung geben könnte. Kein würde sagen, so sagt Luther, ich will meine Schuld selber tragen. Ich muss damit leben, ich muss selber damit fertig werden. Und das ist der Fluch des Kain, fährt Luther dann fort. Dass er unter seiner Schuld steht und gar nicht die Vergebung Gottes sucht. Darin liegt ja gerade die Not des modernen Menschen. Dass er so altmodisch wie Kain geblieben ist. Dass er sogar den Gedanken an die Vergebung wegschiebt und sagt, das wäre ja billig, wie wenn ich da Gott bemühen könnte und dann einfach so alles ihm übertragen könnte. Und dann lebt dieser Mensch von heute unstet und flüchtig, ohne Heimat, ohne Ziel, ohne Sinn in seinem Leben. Und da sagt uns das Evangelium, Gott kann es nimmer mit ansehen. Dieser Mensch in den Spuren Kains, der hält es noch ganz lang aus, dem geht es ganz wohl, aber Gott kann es nicht ertragen, wie ein Mensch lebt, ohne Ziel, ohne Sinn in seinem Leben. Und darum geht Gott hinein, mitten in diese Mauer der Ablehnung, mitten hinein in unsere Welt, wo die Leute sagen, wir wollen dich doch nicht. Und das ist ja genau wie vor 2000 Jahren, wie die Ohren verstopft sind, wie andere lächeln, wie andere spotten, andere gucken neugierig aufs Kreuz und sagen, was passiert denn da wohl? Aber keiner versteht, dass Gott hier Schuld vergeben und auslöschen will, dass Gott Schuld wegnehmen will von unserem Leben. Natürlich ist das keinem von uns bewusst. Da müssen Sie still werden vor diesem Kreuz Jesu und hinschauen. Und dann wissen Sie, wie furchtbar unser Leben ohne Vergebung ist, wie hoffnungslos. Und Jesus steht da und lässt sich die Dornenkrone ins Gesicht drücken und erträgt die Schmerzen, weil ihm das keine Ruhe mehr lässt. Und er sagt, Sie brauchen aber Vergebung. Sie brauchen sie. Sie brauchen Erlösung, Sie brauchen doch den Frieden Gottes und den haben Sie nicht. Für Sie sind alle die Trostworte ja nur kurze Erinnerungen, aber Sie tragen ja nicht den Frieden mit sich. Jesus selbst hat das große Gleichnis erzählt vom verlorenen Sohn und da kommt ja dann auch der andere Bruder plötzlich ins Blickfeld, der draußen vor dem Haus steht, als drinnen fröhlich gefeiert wird. Und er will nicht hineinkommen. Er sagt, das ist ein komisches Ding, das ist so eine Rettungshausatmosphäre bei meinem Vater. Da kommt der lumpige Sohn nach Hause, hat sein Geld und Gut verprasst mit Huren und jetzt kommt er heim und Gott macht einfach Vergebung. Der löscht das zu, also da mache ich nicht mit. Ich halte dafür, dass in dieser Welt Leistung und Gerechtigkeit zählt und wer sich anstrengt und die Moral muss noch was gelten. Und dann wird erzählt, dass der Vater mitten im Fest aufsteht. Er will nimmer mitfeiern. Solange er weiß, da draußen steht einer, der nicht teil hat an seiner Festesfreude. Da ging der Vater hinaus und bat ihn. Dieses Bitten Gottes ist dargestellt im ganzen Kreuzesgeschehen. Wenn Sie nie verstanden haben, warum in Ihrem Leben eine ganze Hingabe und eine ganze Unterwerfung an den Gekreuzigten Not tut, dann da am Kreuz. Das ist dieses Bitten Gottes. Er fällt vor ihnen auf die Knie und sagt, das kann nichts werden, wenn du dein Leben mit eigener Frömmigkeit fertig machen willst. Wenn du versuchst, selbst die Gebote zu halten, das wird nichts. Da sieh an, dass Jesus die Schuld für dich trägt. Komm doch, leg doch dein Leben hier unter dem Kreuz nieder. Für dich ist das geschehen. Für dich, nimm es doch an. Da ging der Vater hinaus und bat ihn, lass dich versöhnen mit Gott. Das muss doch über deinem Leben stehen, diese große Vergebung und Versöhnung. Und das ist der Grund, dass für uns Karfreitag ein Trauertag ist und kein Mahnmal für die Ungerechtigkeit der Welt oder für schweres Lebensschicksal, sondern ein ganz, ganz großes Siegeszeichen. Gott will mein Leben herausholen aus der Traurigkeit und will uns seinen Frieden geben. Das Zweite, was ich erklären muss und was die Passionsgeschichte von einer Mahnmalgeschichte und von einem Volkstrauertag unterscheidet, das ist die Sache mit dem Tausch. Das Erste war also dieses für uns und das Zweite ist die Sache mit dem Tausch. Also ich muss Sie einfach bitten, dass Sie das nicht unterschlagen bei der Passionsgeschichte, wie es heute hin und her geschieht, dass man sehr ans Herz gehende Worte macht über das Leiden Jesu, aber das verschweigt, dass ein springender Punkt in allem der Tausch ist. Ich muss das etwas ausholen und erklären. Man könnte jetzt ja sehr schön über dieses Wort, das wir als Text haben, von der Versöhnung reden. Es gäbe sicher eine ganz nette Predigt. Versöhnung tut in unserer Welt sehr Not. Ost und West, unsere Waffenarsenale und die Menschen, die sie nicht mehr grüßen. In ihren Familien tut Versöhnung Not. Aber warum funktioniert denn die Versöhnung nicht? Da meint einer vielleicht, wenn man eine andere Partei in die Regierung setzt, dann klappt die Versöhnung noch besser. Oder wenn man aufrüstet oder abrüstet. Oder meinen Sie, daran liegt die Versöhnung? Die Versöhnung scheitert in unserer Welt, weil sie gar nicht funktionieren kann. Es gab in Frankreich ein Wort vor dem Ersten Weltkrieg. Wurde von einem berühmten Politiker geprägt und wurde oft zitiert. Immer dran denken, nie davon reden. Das war die Wunde des 70er-Krieges. Immer dran denken, nie davon reden. Man hat Staatsbesuche gemacht, man hat sich Höflichkeitsadressen ausgetauscht, aber es gab nie eine Versöhnung, weil unten die alte Wunde weiterlebte. Und wo Menschen auf dieser Welt leben, ist der Gedanke an eine Versöhnung schon eine Zumutung. Wie soll es im Ernst eine echte Versöhnung mit dem Volk Israel geben, für uns Deutsche? Da kann sein, dass die Juden nicht mehr drüber sprechen oder sagen, wir wollen es nicht mehr erwähnen. Aber das bleibt ja. Versöhnung im tiefsten Sinn gibt es ja gar nicht, weil die Sache unbewältigt dasteht. Die kann man ja nicht mehr aufarbeiten. Und das ist doch in den Familien so, wo Streit herrscht. Und darum bleibt der Appell an die Versöhnung immer nur ein oberflächliches Gerede. Ein Moralappell. Vielleicht erreicht er noch ein Stück weit etwas, aber echte Versöhnung lebt doch davon, dass die Gegensätze ausgeräumt und weggenommen sind. Ja, wo gibt's denn überhaupt Versöhnung? Von Versöhnung hat zuerst der heilige Gott gesprochen. Und wenn der moderne Mensch meint, er könnte dies ausblenden, so ist es nur Oberflächlichkeit, wie wir sie heute oft leben. Sehen Sie die Religionen der ganzen Welt an. Die wissen etwas um diese tiefe Kluft zwischen uns und Gott. Und auch im modernen Menschen von heute schlummert ganz tief das Bewusstsein, zwischen mir und Gott ist etwas Schlimmes zerbrochen. Darum sind die Leute so hilfsbereit. Man muss ja irgendwie was Gutes machen und da was auswetzen. Jeder hat ein Gefühl, wir sind Schuldner. Aber die Frage ist, wie kommt zwischen Gott und uns zu einer Versöhnung? Es hat ja gar keinen Sinn, wenn man ein paar nette Sachen tut. Damit ist das Alte nicht ausgelöscht. Und es bleibt doch immer ein Verhältnis. Selbst wenn Gott uns die bösen Dinge vergeben würde, dann wäre doch immer wieder das da, dass wir vor ihm die Schuldner waren. Die Sache muss doch ausgeräumt werden, dass in unserem Leben so viel Aufruhrstimmung gegen Gott ist. So viel Feindschaft, so viel Hass, so viel Gottlosigkeit. Und da sagt Paulus, darum hat Gott Christus zur Sünde gemacht. Zum Anstoß, zur Schuld. Sie müssen das mal richtig verstehen, was da geschieht. Da nimmt Gott jetzt Jesus und macht da, wie wenn Jesus das alles verbrochen hätte. Dabei hat er gar nichts verbrochen. Er stellt ihn einfach an unserer Stadt dahin und dann wird gerichtet, dann wird verurteilt, dann wird abgerechnet. Dann wird gebüßt, was gebüßt werden muss. Und alles wird auf ihn gelegt. Sie können sagen, ich verstehe das nicht. Und wo soll es so etwas geben? Nein, da gibt es überhaupt kein Beispiel in unserer Welt. Es ist zwar nett, wenn Sie in ein Lokal gehen und Sie haben einen reichen Freund, der Ihnen die Rechnung bezahlt. Da gibt es ja manchen Tausch und manchen Wechsel. Oder das gibt's, dass einen anderen Kopf für einen hinhalten muss. Gibt's in unserer Welt auch. Aber so etwas gibt's doch nicht, dass man den Falschen verurteilt. Gott muss die Sünde richten. Das muss einmal geklärt werden, weil Gott ein heiliger Gott ist. Gott sagt nicht 2 mal 2 ist 47. Gott ist ganz genau, haargenau, und Sünde muss gerichtet werden. Und der Abfall des Menschen muss vor Gott einmal bestraft werden. So deutlich, so unübersehbar, dass wir wissen, wie furchtbar meine Schuld ist. Und das hat er getan in Jesus. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Weil Gott will, dass sie nun sich lösen lassen von diesem trügerischen Leben ohne Gott. Und dass sie Liebe haben zu ihm. Und nur aus der Liebe kann die neue Gerechtigkeit kommen und das neue Verhalten. Darum hat Gott das gemacht und er bittet sie, lassen Sie sich versöhnen. Das ist das Wunderbare des Karfreitags, dass wir auf Jesus schauen und danken können und sagen, du, nimm doch jetzt auch noch die Last meines Lebens weg. Und ich wälze all die Schuld, die mich anklagt, auf dich. Und ich nehme dann deine Rechtfertigung an und danke dir dafür, dass du mir sie schenkst, damit ich Frieden haben kann, ganzen Frieden. Das ist dann wirklich bewältigt. Nicht bloß so ein Spruch bei Gott, dass es doch wieder vorholt. Wirklich bewältigt. Keiner kann seine Sünde bewältigen. Keiner kann sich sogar von seiner Sünde lösen, sagt die Bibel. Kann auch ein Neger seine Haut wandeln? Kann einer Gutes tun, der das Böse gewohnt ist? Das geht gar nicht. Wenn nicht das Wunder der Stellvertretung eintritt, und das ist der Schlüssel zur Passionsgeschichte. Noch ein letztes Wort dazu, davon muss jetzt geredet werden. Ich sprach vom für uns, vom Tausch, davon muss nun geredet werden. Wir sprachen ja bei diesen Predigten vom missionarischen Jahr und von unserem Zeugnis, das wir als Christen schulden, einander und der Welt. Ich habe mich gefreut, wie viele von Ihnen sich haben ermutigen lassen. Ich habe einiges Echo bekommen. Es gab teilweise turbulente Szenen. Sie haben genau das missionarische Jahr richtig verstanden und haben Gespräche begonnen bei Freunden im Hause und es gab natürlich auch manches negative Echo. Das kann ja nicht ausbleiben. Ich möchte Sie noch einmal bitten, darauf zu achten und das soll der Schluss sein. Reden Sie nicht von Christen, reden Sie nicht von Kirche, reden Sie nicht von Ihrem frommen Herzen und reden Sie nicht von Ihrer Lieblichkeit, reden Sie vom Kreuz Jesu. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir gehen in ein fremdes Land, so wie ein Botschafter in einem feindlichen Land einer ganz anderen Gesellschaftsordnung lebt. Und dort fühlt er sich als Gesandter seines Heimatlandes, so haben wir diese Predigtreihe begonnen mit diesem Begriff des Botschafters. Und dort bittet er die Menschen nun inständig und sagt, ich komme an Christi Stadt. Wie wenn Christus jetzt dastehen würde mit seinen Wundmalen und mit seiner Dornenkrone und bittet. Lass dich doch versöhnen. Ich hoffe, dass sie nicht als Fanatiker kommen. Schrecklich, Missionare, die als Fanatiker kommen. Wie der Vater im Gleichnis des verlorenen Sohnes diesen stolzen Sohn da draußen bittet, komm doch herein, das ist doch für dich da. Und du musst dich doch versöhnen lassen. Dass sie draußen in der Welt anderen Menschen nicht viel erzählen, das ist ja keine Mission, große Theorien erörtern, sondern Menschen mit Gott zu versöhnen, dass der Friede Gottes im Leben verzweifelter Menschen anbricht, dass da Leute leben, traurig und einsam, und die plötzlich erkennen, Gott hat mich lieb, wirklich um Christi willen hat er den Graben überwunden, der zwischen mir und ihm liegt, und ich darf mich freuen, weil Gott bei mir ist. Die in Jesus das annehmen, ich bin versöhnt. Und das muss man wissen, das muss man natürlich wissen. Man muss doch wissen, ob Gott sein Leben in Ordnung gebracht hat, ob die Schuld bewältigt ist, dass durch ihr Dienst Menschen gewiss werden des ewigen Lebens und ihres unvergänglichen Heils. Dazu sind sie gesandt, dass das durch ihren Dienst geschieht. Gott vermahnt durch uns, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, stellvertretend für ihn. Nur das eine Thema haben wir. Verstehen Sie, warum die politischen Fragen nicht unser letztes Predigtthema sind? Warum die gesellschaftlichen Fragen uns sicher sehr bewegen, aber nicht das letzte Thema sind? Das letzte und wichtigste Thema ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sagen es den Menschen. Es ist sicher nett, wenn ich dir eine Hilfe gebe. Und selbst wenn ich dir 1.000 Mark schenke, ist schon eine Hilfe. Und wenn ich dir eine Wohnung beschaffe, das ist mir wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass du das Erbarmen Gottes ergreifst und dich versöhnen lässt und Gott dein Freund werden muss. Ach, lass deine Todespein an uns nicht verloren sein. Amen.